Da sind wir und es ist die letzte Darstellungstheorie-Vorlesung. Und ich habe vorhin geguckt, normalerweise gibt es immer zwei Highlights am Ende. Diesmal schaffen wir nur eins, weil uns im Januar ja am Anfang eine Vorlesung fehlte. Und da habe ich das jetzt nicht geschafft oder wollte nicht dann so viel weglassen unterwegs, dass wir dann trotzdem die beiden Highlights schaffen. Ich gucke mal, was ich da noch so andeuten kann. Aber das andere Highlight möchte ich dann umso mehr feiern. Also, let's go. Mein letztes Mal über auflösbare Gruppen gesprochen, wir haben Beispiele angeschaut, wir haben das in der Übung gestern dann noch vertieft und haben gesehen, wie man argumentieren kann. Und jetzt werde ich zwei Resultate einfach nur angeben und nicht beweisen oder höchstens, wenn es gewünscht wird, kurz was dazu sagen zum Thema Auflösbarkeit. Dann haben wir zuerst Dilemma 2, Nummerierung ist richtig. Das Beispiel letztes Mal müsste 7,1 gewesen sein. Dann sind wir jetzt bei 7,2 und da schreibe ich jetzt einmal ordentlich auf, was ich gestern in der Übung nur skizziert habe. Das ist nämlich n ein Normalteiler von g und sowohl der Normalteiler n als auch die Faktorgruppe g mal n auflösbar. So ist auch die Gruppe g auflösbar. Haben wir gestern darüber gesprochen, kann man sich überlegen, indem man für den Normalteiler n so eine Auflösbarkeitskette hinmalt, also so ineinander liegen die Untergruppen, wo die immer normal sind in der nächsten und die Faktorgruppen abelsch sind, dann macht man für die Faktorgruppe g und n auch sowas, guckt sich volle Urbilder an und überlegt sich, dass man daraus eine Auflösbarkeitskette für ganz g gebastelt werden kann. So ein bisschen technisch, muss man ein bisschen was hinschreiben, aber die Idee kommt einfach nur von der Definition her. Von Auflösbarkeit. Und dann haben wir der Wahl 7,3. Da haben wir gestern schon was zu gemacht in der Übung. Erste Aussage. Falls eine Gruppe G gleichzeitig einfach und auflösbar ist, dann ist G. Und wir können da sogar noch mehr sagen. Ich lasse Sie mal kurz nachdenken, ob Sie eine Idee haben, wie man es noch verstärken kann. G ist nicht nur Arbeit, sondern wir wissen sogar noch was Stärkeres. So ein Fall, also überlegen wir mal. Die Gruppe ist einerseits einfach, das heißt, die einzigen Normalteiler sind die ganze Gruppe und die trivielle Untergruppe und die sind verschieden. Und die Gruppe ist auflösbar. Wenn wir jetzt die Definition von Auflösbarkeit mal durchdenken, dann muss es ja möglich sein, einen Normalteiler von G zu finden mit abelscher Faktorgruppe, aber der einzige außer G, der da rumläuft, ist die triviale Gruppe. Also muss das dieses abelsche Stückchen sein. So wird die Gruppe abelsch. Was wissen wir über Untergruppen von abelschen Gruppen? Wie verhalten die sich bei Konjugation? Ja.
Untergruppe von abelschen Gruppen muss auch abelsch sein.
Das erstens, ja, und was noch? Wie liegt eine Untergruppe in der ganzen Gruppe?
Das ist auch ein Normalteiler.
Richtig. In abelschen Gruppen bewirkt Konjugation ja nichts. Alles bleibt fest. Das heißt, in abelschen Gruppen sind alle Untergruppen automatisch Normalteiler. Wenn es davon jetzt nicht so viele gibt, dann...
Dann muss das Primzahlordnung haben.
Genau, dann muss die Gruppe Primzahlordnung haben und zyklisch sein. Also ergänzen wir sogar zyklisch und Primzahlordnung. Nächstes, P-Gruppen sind auflösbar. Ist also klein P eine P-Zahl und G eine P-Gruppe. Das bedeutet, dass die Ordnung von G eine Potenz dieser Primzahl P ist. Dann ist die Gruppe G auch auflösbar. Dann haben wir besprochen, wie das bei Gruppen der Ordnung p² und p³ aussieht. Und wenn man sich jetzt eine allgemeine Primzahlpotenz anguckt, dann kann man per Induktion argumentieren. Dafür muss man eigentlich nur wissen, dass nicht-triviale p-Gruppen ein nicht-triviales Zentrum haben. Das heißt, ich kriege immer eine interessante Faktorgruppe mit kleinerer Ordnung, die auch wieder eine p-Gruppe ist. Dann kann ich per Induktion herausfinden, dass die Gruppe auflösbar ist. Mehr gerne, falls wir später noch Zeit haben. war so, dachte ich, ich deute das nur kurz an. Vielleicht kann manche das dann auch in der Albumaufforderung sehen. Keine Ahnung, je nachdem, wie tief sie da in die Gruppentheorie eingestiegen sind. Sowas ist auch eine schöne Übungsaufgabe. Und das sind ein paar Zutaten, die wir gleich brauchen für unser erstes kleines Highlight. Beginnen wir mit einem Satz, der wieder mal Burnside zugeschrieben wird. Das ist unser Prä-Highlight. Ich fange an mit einer einfachen Gruppe G, die nicht average ist. Einfach und nicht average. Jetzt schnappe ich mir ein nicht triviales Element. Konjugierten Klasse von diesem Element x keine Primzahlpotenz länger hat. Also in anderen Worten, wenn wir in einer einfachen nicht-arischen Gruppe unterwegs sind und uns da die konjugierten Klassen angucken von nicht-trivialen Elementen, dann passiert es nicht, dass diese Längen Potenz von einer Primzahl sind, sondern das müssen immer andere Zahlen sein. Das ist schön und hoffentlich ein bisschen überraschend. Wir zeigen das jetzt. Ja, das ist immer eins der Resultate, das ich am meisten freue. Hoffentlich nicht am meisten freue. Welche besondere Primzahlpotenz wollen wir uns vielleicht am Anfang einmal angucken?
Ja. Zwei.
Zwei, gute Idee. Wir könnten also gucken, warum hier nicht zwei Elemente drin liegen können. Ich würde es sogar noch einfacher machen.
Ja? P hoch 0.
Genau, P hoch 0. Also die 1 als Primzahlpotenz, ja sogar für jede Primzahl. Gucken wir mal, warum diese konjugierten Klassenlänge nicht 1 sein kann. Und dann schauen wir weiter. Und ich habe schon einen Vorschlag.
Dann, also weil x beliebig ist, müsste ja sonst jede konjugierte Klasse Länge 1 haben und dann wäre unsere Gruppe adisch.
Ja. Wenn wir jetzt x festhalten, sodass wir nur für dieses x eine Aussage machen, was passiert dann? Das heißt, warum kann ich nicht eine konjugierte Klasse hier finden, dieser Form, die Länge 1 hat?
Weil das ist x im Zentrum. Das Zentrum ist eine Neutrale.
Ja, und warum ist das ein Problem?
Weil die Gruppe einfach ist und wir gesagt haben, dass x nicht die 1 ist. Das heißt, wir hätten einen nicht-trivialen, oder wir hätten Element in, also wir hätten ja automatisch einen nicht-trivialen Normalteiler.
Genau, wir hätten ein nicht-triviales Element im Zentrum, damit kann das Zentrum nicht 1 sein, muss wegen der Einfachheit die ganze Gruppe sein, dann ist sie average widersprochen. So ist unser Argument für den Fall, dass die konjugierte Klasse Länge 1 hat. Sehr schön, schreibe ich einfach nur auf. Angenommen, das sei falsch. Angenommen, wir finden so eine Primzahlpotenzlänge. Erster Fall. Widerspruch. Und hier haben wir verwendet, dass das Zentrum einer Gruppe ein Normalteiler dieser Gruppe ist.
Wieso ist dann G adisch?
Weil das Zentrum ein Normalteiler ist, der jetzt nicht einzeln kann.
Das
also
ist
ja alles.
Ja.
Genau, kann ich auch nochmal hinschreiben.
Ja.
Also das Zentrum ist und G adisch. Ja.
Ja, okay, wir haben jetzt festgesetzt, wir haben jetzt keinen Widerspruch zur Einfachheit, sondern zur adisch.
Zum nicht adisch.
Ja.
Genau. Ja. Richtig. Zweiter Fall. Jetzt haben wir halt eine interessante Primzahlpotenz und haben gerade schon gehört, der erste Fall, den man sich angucken müsste, wäre 2. Also kleinste Primzahl und kleinster möglicher Exponent in den Fällen, die noch übrig sind. Schnappe ich mir jetzt mal eine Primzahl. Sagen wir P Prim. Jetzt nehme ich eine echte Potenz davon, also nicht p hoch 0. Das heißt, ich habe jetzt einen Exponenten, der aus n kommt. Sagen wir mal, k aus n. Das ist meine Gruppe, die jetzt p hoch aber jetzt im Laufe des Beweises merken, dass sich da nichts vereinfacht, wenn wir bestimmte Primzahlen nochmal trennen, schauen wir jetzt einfach sofort beliebige Primzahlen an. Sonst ist ja häufig in der endlichen Theorie die Primzahl 2 besonders an dieser Stelle nicht. Da könnt ihr alle gleichzeitig behandeln. Ja, wir machen Darstellungstheorie. Schnappen uns doch mal alle evolutionären Charaktere. Von G. Wie viele auch immer das sind, da brauche ich jetzt nochmal einen Index. Fangen wir M. Das ist ein M aus M. Und G1 aus M. Von G, mit denen möchte ich jetzt arbeiten und ich möchte die Notation so wählen, dass G1 der Hauptcharakter ist. Der also Charakterwerte 1 hat. Macht wieder klasse. Und jetzt möchte ich auf folgende Aussage hinaus. Das ist jetzt das nächste Ziel. Mal so, dass ich das Ziel zuerst hinschreibe, damit Sie sich orientieren können, wo wir hinwollen. Mein Ziel ist zu zeigen, für alle Indizes von 2 bis n gilt, dass der Grad von g geteilt wird oder der Wert ist. Oder der Wert von x ist 0. Das ist mein Ziel. Also ich möchte zeigen, dass eine dieser Fälle gilt und das wird dann später, wenn wir wieder so eine Summe bilden über die ganzen irreduzierenden Charaktere und da irgendwas ausgleichen, wird das dazu führen, dass wir das so aufteilen können in diese beiden Fälle. Das wird der Witz sein. Also nochmal, p teilt den Charakter Grad oder wenn das nicht der Fall ist, dann hat x für diesen Charakter den Wert 0. So, wie zeigen wir das? Na, wir nehmen uns einen Charakter her, bei dem der Grad nicht durch p-Timer ist und gucken, was passiert. Sei also p aus dieser Menge der Indizes so, dass p kein Teil von dem Charakter Grad ist. Jetzt ist p eine Primzahl, das heißt, in dem Moment, wo p diesen Charaktergrad nicht teilt, sind die Teiler fremd, p von dieser Primzahlgrad. Und das riecht nach Lemma 6,7. In Lemma 6,7, da hatten wir diesen Teil, also da hatten wir einen Charakter und in Teil b brauchten wir, dass der Charakter irreduzibel ist, das ist er. Und dann hatten wir ein Gruppenelement, bei dem die Länge der konjugierten Klasse teilerfremd war zum Grad und das haben wir hier. Die konjugierten Klassenlänge von x ist ja eine Potenz von p. Die ist jetzt teilerfremd zu diesem Charaktergrad, weil ja p kein Teiler davon ist und p ist eine Primzahl. Schreiben wir das einmal hin. Die Klassenlänge und der Grad sind jetzt teilerfremd. Also folgt aus dem Lemma, was ich gerade hier genommen habe, Lemma 6,7. Teil b, dass es jetzt zwei Möglichkeiten gibt. Die beiden Möglichkeiten lese ich vor. Erste Möglichkeit, der Kern der dazugehörigen Darstellung mal in unserer Notation x liegt im Zentrum der Faktorgruppe g Monokern. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass der Charakterwert von x 0 ist. Ha, das ist eine der Möglichkeiten, die wir haben wollen. Also müssen wir uns noch die andere angucken. Dann folgt aus Lemma 6,7b. Jetzt brauche ich halt eine dazugehörige Darstellung. Eine Darstellung Delta I für Delta I. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wie habe ich das gerade gesagt? Kern von Delta I. G modulo den Kern. Oder das, was wir gern haben wollen, ist gleich 0. Na, und wenn ich das hier schon so anmoderiere, dann sollten wir uns diesen anderen Fall jetzt einmal angucken. Kern einer Darstellung ist natürlich interessant bei einer einfachen Gruppe. Was für Möglichkeiten haben wir für den Kern? Der Kern kann dann ja nur trivial sein oder die ganze Gruppe. Gehen wir zurück in den Beweis. Was wäre hier in diesem Fall denn los? Dass der Kern mal x im Zentrum liegt. Naja. Der, wie ich gerade schon gesagt habe, kann dieser Kern ja nur trivial sein über die ganze Gruppe. Und dann schauen wir mal, was das dann für das Zentrum dieser Faktorgruppe jeweils bedeutet. Müssen wir also jetzt einmal uns konzentrieren in der Feindentscheidung. Möglichkeit 1, der Kern ist trivial. Fangen wir damit an. Wenn der Kern trivial ist, dann heißt das ja, dass diese Gruppe hier einfach isomorph zu G ist. Das heißt, wir landen jetzt im Zentrum einer einfachen, nicht-arischen Gruppe. Das ist trivial. Das heißt, in dem Moment, wo das da drin liegt, muss x im Kern liegen, aber x ist nicht trivial und der Kern ist trivial. Widerspruch. Okay? Also, ich schreibe da gleich noch was zu an. Aber ich wollte jetzt einmal das Argument für mich selber im Kopf durchgehen. Damit haben wir den Fall ausgeschlossen, dass der Kern von Delta I trivial ist. Die andere Möglichkeit ist, dass der Kern alles ist. So, was ist dann los? Ja, dann reden wir hier über die triviale Gruppe. Das Zentrum davon ist trivial, das heißt, dann haben wir wieder, dass wir hier ein triviales Element haben. X liegt dann im Kern der Darstellung, aber wenn x im Kern liegt, dann heißt das, dass wenn x im Kern liegt, muss ich kurz mal nachdenken, dann ist der Wert von x das gleiche wie der Grad, da spricht erstmal nichts dagegen, oder? Ach so, aber wir haben ja eine irreduzible Darstellung. Die kann nicht trivial sein. Denn wir sind hier nicht beim Hauptcharakter. Der einzige Charakter, der zur trivialen Darstellung gehört, ist der Hauptcharakter. Unsere Indizes gehen erst ab 2 los und wir haben die Notation so gewählt, dass hier 1 der Hauptcharakter ist. Deswegen kann der Kern nicht alles sein. Okay, das ist also der Widerspruch. Ich schreibe beides einmal hin. Falls der Kern von Delta 1 ist und dass es nur diese beiden Fälle gibt, die ich jetzt hinschreibe, liegt daran, dass die Gruppe einfach ist. Falls der Kern trivial ist, dann ist das Zentrum von jedem guten Kern trivial, weil das ja isomorph zu G ist und G nicht arisch ist und einfach. Also ist x im Kern, der besteht nur aus dem Einzelelement, das ist ein Widerspruch dazu, dass x nicht das Einzelelement ist. Das ist der erste Widerspruch. Und jetzt machen wir den anderen, den machen wir nochmal ordentlich, weil ich den Reise einfach kurz überlegen musste. Falls der Kern von Delta alles ist, was heißt das denn? Wir können nochmal überlegen. Der Kern der Darstellung besteht ja aus den Elementen, die trivial auf dem Vektorraum wirken. Die Darstellung bewirkt ja, dass jedem Gruppenelement ein Automorphismus unseres Vektorraums zugewiesen wird. Und im Kern liegen die, die dort den trivialen Automorphismus, also die Identität, bewirken. Da steht jetzt also, der Kern ist alles, das heißt, alle Gruppenelemente wirken trivial. Das heißt, dass die Darstellung, die dazugehört, die identische Abbildung, also dass jedes Element auf die identische Abbildung geworfen wird. Und das heißt, dass der Charakter dazu Charakterwert 1 hat für jede konjugierte Klasse. Denn alle Elemente in der Gruppe wirken wie die Identität. Aber der einzige irreduzible Charakter, der das macht, ist der Hauptcharakter. Der ist schon weg. Das ist hier 1. Und wir reden hier über einen der anderen irreduziblen Charaktere. Keiner von denen hat genau die gleichen Werte. Dann schreibt man dann Delta I, oder dann ist Delta I die triviale Darstellung. Aber dann wäre der Charakter dazu I der gleiche wie Chi 1. Und das ist nicht möglich. Ha, okay, jetzt haben wir beide Fälle ordentlich ausgeXt, haben in beiden Fällen einen Widerspruch und der Widerspruch kam von der Annahme, die irgendwo... Die, genau, hier, wir haben angenommen, dass wir hier in diesem ersten Fall sind und haben uns die beiden Möglichkeiten, die es dafür gibt, angeschaut. Daraus folgt also...
Noch eine Frage. Ja? Wir gehen jetzt gerade davon aus, dass es überhaupt so ein... Also dass die Menge 2 bis m nicht leer ist. Mhm. Also was, wenn es überhaupt nur einen, wenn es nur den Hauptcharakter gibt?
Sehr gute Frage. Ja, dann gibt es auch nur eine konjugierte Klasse und dann?
So, ja, dann ist die konjugierte Klasse mit der Identität, dann hast du nur eine elementige Gruppe.
Ja. Dann ist die Gruppe trivial, also gibt es so ein x nicht und wir reden über die leere Menge. Das heißt, in dem Moment, wo die Voraussetzung, ich finde die Frage schön, danke.
Die ist abisch.
Wenn
die ist abisch. Die ist ja gar nicht mit drin.
Genau, G ist nicht trivial. In den Voraussetzungen steckt drin, dass die Gruppe nicht trivial ist. Die triviale Gruppe ist nicht einfach, sie ist auch nicht nicht-abelsch. Es gibt dieses X nicht, das heißt, dann reden wir über die Leere.
Es gibt mindestens 2 irreduzible Charaktere.
Ja, gut. Genau, aus den Voraussetzungen folgen, dass es mindestens 2 konjugierten Klassen gibt und deswegen auch mindestens 2 irreduzible. Ja, schöne Frage. So, daraus folgt jetzt. Was haben wir gerade gemacht? Wir waren hier in diesem ersten Fall, den haben wir uns angeguckt und haben gesehen, dass der nicht eintreten kann. Denn die beiden Möglichkeiten, die es für den Kern gibt, können beide nicht passieren. Ja? Daraus folgt also, dass dieser erste Fall gar nicht passieren kann und wir sind auf jeden Fall im zweiten. Oder daraus folgt, beziehungsweise wir haben, womit habe ich denn angefangen? Ich wollte doch anfangen mit...
Wenn P kein Teil davon
wenn Chi 1 mal 1 ist, davon ist, dann, wird
dann
das
ist Chi I von X gleich 0. Und im anderen Fall ist es ein Teil.
Genau, genau. Dann kann das nicht eintreten, also ist das so. Ich muss es gleich nochmal so formulieren, dass es geschlossen dasteht. Aber jetzt erstmal haben wir doch nur gezeigt, wenn P kein Teil davon ist, dann gilt einer dieser beiden Fälle, wobei wir den ausgeschlossen haben. Richtig? Ja, daraus folgt also Chi I von S gleich 0. Fassen wir also zusammen. Insgesamt gilt für alle i aus 2 bis m, e teilt diesen Wert. Achso, das, was da schon steht. Insgesamt gilt unser Ziel. Also, insgesamt, ich schreibe mein Ziel erreicht. Denn, genau, deswegen habe ich es ja da oben so formuliert, aber das habe ich dann gerade nicht mehr gesehen. Jetzt will ich meine Tafel. Ziel. Und das haben wir so beschlossen, dass wir gezeigt haben, dass der andere Fall nicht eintreten kann. Das war der andere Witz. So, damit sind wir noch nicht ganz fertig, aber ich habe ja angekündigt, dass wir jetzt so eine Summe hinschreiben und das dann da einsetzen. Also machen wir das. Dadurch, dass wir jetzt, wie haben wir das jetzt? Wir haben den Hauptcharakter und die restlichen Charaktere zerfallen jetzt in die, für die das eine gilt, P teilt den Grad, und die, für die das andere gilt, Wert von x ist 0. Und jetzt möchte ich so den üblichen Trick machen. Ich möchte nämlich innerhalb der Menge 2 bis m die Nummerierung so wählen, dass die ersten paar Grade haben, die nicht durch p teilbar sind und der Rest schon. Also sei L aus der Menge 2 bis m und die Nummerierung ich will das einfach nur für die Summation gleich hinsortieren, weil es einfach ist. So, das gilt. P teilt nicht die ersten paar Grade, also Chi 1 von 1 bis hin zu Chi L von 1. Und das ist sinnvoll, das so gut zu machen, weil der Hauptcharakter ja Grad 1 hat und das in Z nicht durch P teilbar ist. Deswegen fange ich vorne an mit den nicht durch P teilbaren Graden. Laufe bis L und ab L plus 1, falls das noch da ist in dieser Menge, sollen dann die Werte von x0 sein. Und dass ich das so sortieren kann, folgt aus unserer Zielform von vorne. P teilt die anderen und das P die anderen teilt, das sagt uns dann gleich. P teilt Chi L plus 1, 1, das ist ja durch, das ist der letzte N. Gut, wir haben also jetzt aufgeteilt, zuerst kommen die nicht durch P-Teilbahn gerade, dann kommen die durch P-Teilbahn gerade. Und jetzt kommt die angekündigte Summe. Da verwende ich unsere Übungsaufgabe von Serie 6. Da hatten wir diese Übungsaufgabe mit so einem Element, was nicht trivial war. Und dann haben wir summiert über alle irreduzierenden Charaktere und immer über die Produkte Charakterwert von 1 mal Charakterwert von diesem Element. Und wir haben gesehen, dass bei dieser Summe 0 rauskommt. Und der Witz war, dass das Element nicht zu 1 konjugiert ist im Wesentlichen. Plus noch ein bisschen was. Und ich habe vergessen, welche Aufgabe das war. Ich glaube, es war Aufgabe 4, oder? 4 von Serie 6? Aus Serie 6, Aufgabe 4, wissen wir, und damit fange ich jetzt an. Das ist quasi die erste Gleichung hier. 0 ist das gleiche wie die Summe, wobei i von 1 ist n läuft. Ich gehe also bei irreduzierenden Charakteren. Charaktergrad. Jetzt möchte ich das gerne aufteilen, indem ich nämlich die irreduzierenden Charaktere so durchgehe. Zuerst kommt der Hauptcharakter, da habe ich also gleiche 1 mal 1, gleiche 1 mal x. Jetzt kommt alles von 2 bis 11, also hier die restlichen. 2 bis 11 über dieses Zeug. Von 1 mal ich von x. Und dann kommt die Summe über die Leute, die noch übrig bleiben, also Index L plus 1 bis L. Und dann größern wir gleich mal auf, wie wir unsere Informationen da reinbringen können. Laufen wir jetzt die durch, bei denen p kein Teiler vom Grad ist und oben steht, wenn p kein Teiler vom Grad ist, dann ist hier i von x 0. Das heißt, hier steht immer eine 0 und diese Summe fällt einfach weg. Plus 0. Plus. So, was passiert hier hinten? Ja, dann müssen Sie genau hingucken. Denn jetzt kommen hier die Leute, wo p ein Teiler ist davon. Das heißt, ich kann jetzt so einen kleinen Kunstgriff machen. Chi von x interessiert mich erstmal nicht. Aber hier vorne steht jetzt eine natürliche Zahl sogar, das ist ja ein Charaktergrad, also eine natürliche Zahl. Die ist durch p teilbar. Das heißt, ich kann die schreiben als 1 durch p in Q. Als 1 durch p mal etwas, was immer noch natürlich ist. In anderen Worten kann ich quasi so ein p rausziehen und dann steht da das p mal die Summe. Und hier steht jetzt, weil ich hier ein p rausgezogen habe, 1 durch p mal dieser Grad. Und das ist immer noch eine natürliche Zahl, weil der Charaktergrad ja durch p teilbar war in z. Das heißt, ich schreibe es einfach nur künstlich ein bisschen anders, damit ich hier vorne diesen Faktor p habe. Wir sehen jetzt, wo wir sind. Dafür muss ich erstmal beschreiben. Und irgendwo geht gleich bestimmt noch eine Klammer zu. Aber da muss ich wischen und gucken, wo die Klammer zugeht. Auf, zu. Ich würde sagen, na, da haben wir das P rausgezogen aus diesem ganzen Zeug. So funktioniert das. Okay, insgesamt kommt immer noch 0 raus. Und jetzt möchte ich, was möchte ich machen? Ich möchte die 1 auf die andere Seite bringen. Dann steht da, minus 1 ist Zeug hier. Dann steht da also minus 1 geteilt durch P, ich rechne wieder ein Q, minus 1 geteilt durch P ist dann diese, ups, diese Summe, auf die ich jetzt so klopfe. Das bedeutet also, minus 1 durch P ist diese Summe, I läuft jetzt an L plus 1 plus L über natürliche Zahlen, 1 durch P mal T. Mal chi i von x. Und jetzt möchte ich, dass wir erstmal auf die rechte Seite starten. Hier stehen Charakterwerte. Charakterwerte von x. Charakterwerte sind ganz algebraisch. Natürliche Vielfache von ganz algebraischen Zahlen sind ganz algebraisch. Denn die ganz algebraischen Zahlen bilden ja Teilungen von c. Jetzt summiere ich über solche Leute, da kommt dann was ganz Algebraisches raus, oder? Die rechte Seite ist ganz algebraisch. Und da habe ich jetzt 6,4 und 6,5 verwendet. 6,5 war das Charakterwert algebraisch, ganz algebraisch drin. Und 6,3 glaube ich, war das in den Ringbildung. Aber 6,4 brauchen wir gleich auch. Also erstmal hier, ich rate jetzt, ich glaube es war 6,3, bei 6,5 bin ich mir sicher. Das war, dass diese Werte hier ganz algebraisch sind. Wir halten fest, rechte Seite ist ganz algebraisch. Aber die linke nicht. Warum nicht?
Schnittmenge rationaler Zahlen mit ganz algebraischen sind die ganzen Zahlen.
Genau, das heißt, aber minus 1 durch P ist keine ganze Zahl. Und das ist 6,4. In 6,4 steht, dass alle ganz algebraischen Zahlen innerhalb von C, die in Q liegen gleichzeitig, und das liegt ja offensichtlich in Q, dass die ganzzahlig sein müssen, aber die linke Seite kann das nicht. Das heißt, es widerspricht sich. Widerspruch zu 6,4. Minus 1 durch P ist keine ganze Zahl. Das war der Beweis und ich freue mich, weil da so schön die verschiedenen Sachen zusammenfließen. Also das ganze Charakterzeug und die ganz algebraischen Zahlen. Und ein bisschen Gruppentheorie. Wir haben ja zwischendurch argumentiert mit Normalteilern und Abelt und Kern und Gedöns. Das war das kleine Prä-Highlight. Das wenden wir jetzt an für das richtige Highlight. Seite 7,5. Auch Burnzeit. Achso, das sollte ich noch dazu schreiben. Burnzeit. Und jetzt gleich nochmal. Auch Burnzeit. Dass man Auflösbarkeit kriegt für im Prinzip beliebig große Gruppen. Hauptsache, wir wissen, dass die Gruppenordnung nur höchstens 2 verschiedene Primteile hat. Eine Gruppe, für die Gruppenordnung höchstens durch 2 verschiedene Primzahlen. Damit ist gemeint, dass in der Primfaktorzerlegung höchstens 2 verschiedene Primzahlen vorkommen. Die Potenz, also die Exponenten da dran, dürfen beliebig groß sein. Für die höchstens durch 2 verschiedene Primzahlen. Kleiner Ausblick, bevor wir das beweisen. Mit dem ganzen Handwerkszeug, das wir uns erarbeitet haben, also mit der ganzen Theorie, Algebren, Modulen, bla bla bla, irreduzible Charaktere und all das, ist das jetzt ein kurzer Beweis. Werden wir gleich sehen. Es dauerte Jahrzehnte, bis man für dieses Resultat einen Beweis finden konnte, der rein gruppentheoretisch funktioniert, ohne Darstellung und sowas alles. Und da ist die Lage ein klein bisschen anders, nämlich so, dass sogar wenn man da das vorbereitende Handwerkszeug hat, also wenn man da die Gruppentheorie entwickelt hat, die nötig ist, um da rangehen zu können, dass dann der eigentliche Beweis immer noch lang ist und auch vergleichsweise komplex. Wenn Sie neugierig sind, im Sommer lese ich das und erkläre das alles. Da können Sie dann also so eine Art Doppelpack von Birdseye machen. Und das fühlt sich irgendwie anders an. Also man hat das Gefühl, dass man sehr tief in die Gruppenstruktur reingucken muss und dass man ganz schön schöne und technische Gruppentheorie da draufwerfen muss, um das aus dieser Perspektive zu verstehen. Wohingegen, wenn man durch die Brille der Charaktertheorie da drauf guckt, nachdem man ein bisschen Vorbereitung gemacht hat, der eigentliche Beweis irgendwie kurz und elegant ist. Das ist interessant. Das sind irgendwie verschiedene Geschmacksrichtungen von Beweisen. Gucken wir es uns an. Erstmal möchte ich begründen, warum wir hier quasi per Induktion argumentieren können oder wie wir das gerne in der endlichen Gruppentheorie machen, mit einem minimalen Gegenbeispiel. Schauen wir erstmal, warum das sinnvoll ist. Das ist ja immer dann sinnvoll, wenn die Voraussetzungen sich halbwegs sinnvoll auf kleinere Sachen vererben, also auf Untergruppen und Faktorgruppen und sowas. Gucken wir mal. Der Satz von Lagrange sagt, dass die Untergruppen von G immer eine Ordnung haben, die diese Ordnung teilt. Und aufgrund der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung in Z sehen wir dann für alle Untergruppen, dass deren Ordnung auch mindestens durch diese zwei verschiedenen Primzahlen teilbar ist. Das heißt, auf Untergruppen vererbt sich das. Was ist mit Faktorgruppen? Na, das ist dasselbe. Die Ordnung einer Faktorgruppe teilt auch die Ordnung von G. Das heißt, dass auch da höchstens zwei verschiedene Primzahlen in der Ordnung vorkommen können. Und das ist wichtig, wir speichern einmal ab. Die Voraussetzungen, die hier stehen, vererben sich auf Untergruppen von G und auf Faktorgruppen von G. Die Voraussetzungen, ne, ist ja eigentlich nur eine, die da steht über die Ordnung. Die Voraussetzungen des Satzes vererben sich auf Untergruppen und Faktorgruppen von G Das ist wichtig festzuhalten. Denn das bedeutet, dass wir jetzt sinnvolle Induktionen machen können, beziehungsweise, ich formuliere das mit einem minimalen Gegenbeispiel. Angenommen, der Satz sei falsch. Und G sei ein Gegenbeispiel von möglichst kleiner Ordnung. Und ich sage gleich, was es für Konsequenzen hat. Zu sein heißt, dass man die Voraussetzung des Satzes erfüllt, aber nicht die Aussage. Das heißt, G erfüllt das mit den Primteilern, aber G ist selber nicht auflösbar. Das ist Gegenbeispiel zu sein. Möglichst kleine Ordnung zu haben heißt, wenn ich irgendwas sehe, was kleinere Ordnung hat als G und was die Voraussetzung erfüllt, dann ist es eine auflösbare Gruppe. Und jetzt können wir schlussfolgern, dass alle Untergruppen von G, alle echten, auflösbar sind. Und alle Faktorgruppen, die eine echt kleinere Ordnung haben, auch. Denn die Voraussetzungen des Satzes vererben sich auf die. Und in dem Moment, wo das also eine echt kleinere Ordnung hat, muss die Aussage des Satzes gelten. Dann sind alle echten Untergruppen von G, das heißt mit echt kleinerer Ordnung, weil sie die Voraussetzungen des Satzes erfüllen. Sodass wir also jetzt irgendwie verwenden können, was wir über auflösbare Gruppen wissen. Wir können ja mal überlegen, was passieren würde, wenn G einen interessanten Normalteil hätte. So, interessant heißt nicht trivial, nicht die ganze Gruppe. Los geht's. Setzen wir voraus, dass G einen interessanten Normalteil hat. Nach unseren Voraussetzungen wissen wir jetzt über diesen Normalteiler was?
Ja. Der ist jetzt nicht die ganze Gruppe, das heißt, der hat kleinere Ordnung, das heißt, der ist auflösbar.
Der ist auflösbar. Was ist mit der Faktorgruppe los?
Weil der Trivialteiler nicht trivial ist, ist die Faktorgruppe auch nicht die ganze Gruppe, das heißt, die ist auch auflösbar.
Ja, und dann kommt?
Dann kommt Lemma 7.2.
Dann kommt Lemma 7.2. Mit Lemma 7.2 ist unsere Gruppe jetzt ein. Vielen Dank. Dann wäre die auflösbar, aber die ist ja ein Gegenbeispiel und deswegen kann es einen solchen Normalteil nicht geben und dementsprechend muss Gi einfach sein. Und es wird noch besser. Nicht nur ist Gi eine einfache Gruppe, Gi ist auch noch nicht arbitsch, denn arbitsche Gruppen sind ja auflösbar. Gi ist aber ein Gegenbeispiel, also definitiv nicht arbitsch. Und Gi ist auch keine P-Gruppe. Das passen wir gerade zusammen. Außerdem ist G nicht arbitsch oder weder arbitsch noch eine P-Gruppe für irgendein P-Gruppe P. Denn sonst wäre G auch lösbar. Das heißt also, dass wir auf jeden Fall zwei verschiedene Primzahlen in der Gruppenordnung finden müssen. Ja, dann schnappe ich mir nochmal zwei verschiedene Primzahlen, P und Q. Ein P und Q, verschiedene Primzahlen mit der Eigenschaft, dass P und Q die Gruppenordnung teilen. Das heißt, P teilt die Diese Teilbarkeitsnotation ist die, die ich in der Algebra 1 häufig verwende. Ich hoffe, die ist okay. So einen langen senkrechten Strich für Teilen. Okay. Jetzt entscheide ich mich für einen. Ich entscheide mich für das kleine p. Für dieses kleine p schnappe ich mir eine P-Süder-Untergruppe. So was gibt's. Gruppentheorie für EinsteigerInnen. Da P die Gruppenordnung teilt, ist unsere P-Süder-Untergruppe, die wir uns hergenommen haben, nicht die triviale Untergruppe, sondern die hat durch P teilbare Ordnung. Und wir wissen, hoffentlich, auch wieder aus der Algebra-Vorlesung, dass nicht-triviale P-Gruppen ein nicht-triviales Zentrum haben. Haben wir gestern in der Übung auch nochmal wiederholt. Ich kann mir jetzt also aus dem Zentrum von diesem P ein nicht-triviales Element hernehmen. Und das nenne ich X und das ist kein Zufall. Das Einzelelement der Gruppe ist. Und ich hoffe jetzt, dass wir uns gemeinsam überlegen können, dass man auf dieses x ganz toll diesen vorherigen Satz 7.4 anwenden kann und dass das ein unsere Problemlösung ist, in dem Sinne, dass wir einen Widerspruch bekommen. Wir wollen also jetzt was über die konjugierten Klassenlänge von diesem x herausfinden. Und dazu mache ich hier unten mal so einen kleinen Schnitzerdeck. Was liegt im Zentralisator von X? Überlegen wir mal zusammen. Was kennen wir alles, was mit diesem kleinen X vertauschbar ist?
Ja. Alle Potenzen von X.
Alle Potenzen von X. Also das Erzeugnis von X. Auf jeden Fall. Ja, was noch?
Ja. Das Zentrum von P.
Das Zentrum von P, genau, das ist arbitsch, da ist alles miteinander vertauschbar. Das liegt auf jeden Fall da drin. Was noch? Wie ist nochmal das Zentrum von P definiert? Generell das Zentrum einer Gruppe. Was gilt da nochmal?
Ja. Das sind alle Elemente, die halt mit allen Elementen der Gruppe vertauscht werden.
Genau, das heißt, die Elemente aus dem Zentrum von P sind nicht nur miteinander vertauschbar, sondern mit allem in P. Was heißt das jetzt umgekehrt für unser X? Was ist noch alles mit X vertauschbar?
Ganz P.
Ganz P! Das ist für mich die Info des Tages. Ganz P liegt im Zentralisator von X. In anderen Worten, wenn wir uns die Ordnung von diesem Zentralisator angucken, dann liegt da drin schon die größte P-Potenz, oder teilt das schon die größte P-Potenz, die auch die Gruppenordnung teilt. Einverstanden? Was bedeutet das für den Index? Also, diese Ordnung teilt diese Ordnung. Was heißt das für den Index? Wenn ja in der Ordnung schon dieser komplette P-Anteil sichtbar ist, was gilt dann für den Index?
Das ist eine Q-Potenz.
Genau, das ist jetzt zu P-Teiler fremd. Aber in unserer Gruppenordnung kommt ja jetzt als andere Möglichkeit, Zahlen zu basteln, nur Q in Frage. Mehr Primteiler gibt es nicht. Das heißt, dieser Index hier muss jetzt eine Potenz von Q sein. Aber Klassenlänge gleich Zentralisatorindex, das hier ist genau die Länge der primierten Klasse von X. Das ist jetzt eine Q-Potenz. Das ist ganz schlecht. Gucken wir mal. Ich schreibe das mal auf. Schreiben wollen, können das jetzt noch schnell tun. Und dann wische ich den ab. Das ist der Index nicht durch P-Teiler. Die Länge der konjugierten Klasse, eine Q-Potenz. Und jetzt schauen wir mal, ich behaupte, das widerspricht 7,4 und wir müssen einmal kurz gucken, ob alle Voraussetzungen von 7,4 erfüllt sind. Also starren wir da nochmal gemeinsam drauf. Im Satz 7,4 steht, dass die Gruppe einfach sein soll. Das steht hier. Unser minimales Gegenbeispiel ist einfach. Da steht auch, dass die Gruppe nicht abelisch sein soll. Das steht hier. Die ist nicht abelisch, denn es ist ja ein Gegenbeispiel. Und dann brauchen wir ein Element aus der Gruppe, was nicht das 1-Element ist. Und hier steht, dass wir x so gewählt haben, dass es nicht 1 ist. Also passt das. Und dann steht in Satz 7,4, die konjugierte Klassenlänge darf keine Primzahlpotenz sein oder ist keine Primzahlpotenz. Das haben wir gezeigt. Hier steht, es ist doch eine Widerspruch. Der Widerspruch kommt von der Annahme, dass der Satz falsch ist. Also stimmt der Satz. Widerspruch. Das ist Satz 7,4. Und ich hoffe, dass Sie mir zustimmen, dass das jetzt verblüffend einfach war, no pun intended, also verblüffend, dass das verblüffend naheliegende Argumente war. Nicht sehr lang, nicht sehr komplex, nicht sehr kompliziert. Und das ist völlig anders, wenn man sich dieser Frage gruppentheoretisch nähert. Da muss man wirklich ganz tief in die lokale Struktur der Gruppe einsteigen und da ziemlich viel argumentieren. Das ist wunderschön, ich finde diesen Beweis ganz toll, da kann man ganz viel lernen. Aber es fühlt sich anders an als hier. Hier hat man das Gefühl, ja, das stimmt jetzt halt. Das ist wie eine ziemlich direkte Folgerung aus dem, was wir vorher gemacht haben. Das ist der berühmte P-of-Alpha-Hoch-Beta-Satz von Bernstein. So wird er in der Literatur häufig genannt. Englischsprachig ist es üblicher, P to the A, Q to the B zu sagen. Also keine griechischen Buchstaben zu nehmen. Und dieser Satz und so ein paar Resultate drumherum wird jetzt so im Rückblick gesehen als ein Meilenstein ist ein zu großes Wort, aber ich würde schon sagen, dass da markiert wird in der Entwicklung der endlichen Gruppentheorie und der Darstellungstheorie, dass man irgendwie merkt, okay, diese Argumente mit den Darstellungen und dieses Rumrechnen mit den Charakteren, das kann was. Damit können wir coole Sätze beweisen und das hilft uns dabei, Gruppen besser zu verstehen. Gut, dann deute ich jetzt mal an, wo das nächste Highlight noch gewesen wäre. Achso, man kann das übrigens verallgemeinern. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Kasarin vielleicht. Das ist ziemlich, also vergleichsweise modern. Das ist aus dem Jahr 1990, soweit ich weiß. Man kann das verallgemeinern zu folgender Aussage: Wenn ich ein nicht triviales Element hernehme und wenn die konjugierten Klassenlänge eine Primzahlpotenz ist, dann erzeugt diese konjugierten Klasse einen auflösbaren Normalteiler der Gruppe. Das heißt, wieder in einer einfachen nicht-abelschen Gruppe ist das nicht möglich, dass das passiert, denn ein auflösbarer Normalteiler da müsste ja trivial sein, was nicht geht, oder die ganze Gruppe, was auch nicht geht. Das heißt, es ist wirklich ein Satz, der diesen Originalsatz, Satz 7,4 ist der, über den ich gerade rede, umfasst, aber es ist tatsächlich allgemeiner. Jetzt möchte ich noch einen Abstecher machen zu Frobeniusgruppen. Das ist jetzt erstmal eine Definition. G heißt Frobeniusgruppe nach einem Menschen, Frobenius. Frobeniusgruppe genau dann, wenn Folgendes gilt. Ich mache jetzt eine interne Definition. Es gibt auch eine andere, die aus dem Kontext von Permutationsgruppen kommt. Dazu sage ich gleich was. G heißt Frobeniusgruppe genau dann, wenn Folgendes gilt. Wir finden eine Untergruppe, die echt ist und nicht die ganze Gruppe. Es existiert eine Untergruppe A von G, die ist nicht trivial und auch nicht die ganze Gruppe, so dass für alle Elemente, die nicht in dieser Untergruppe sind, gilt, wenn ich die Untergruppe H mit so einem Element konjugiere, dann ist der Schnitt trivial. In anderen Worten habe ich für Elemente aus der Gruppe nur zwei Möglichkeiten. Entweder kommt beim Konjugieren schon die gleiche Gruppe raus, und dann kam ich schon aus der Untergruppe selber, das heißt, die enthält ihren Normalisator. Oder ich gehe von der ursprünglichen Gruppe weg, aber dann gehe ich auch ganz weg. Dann haben die nur noch das Einzelelement gemeinsam. Das sorgt dafür, dass man für einen Teil der Gruppe eine Partition findet. Und die Frage ist jetzt, was ist mit dem Rest? Also man sieht hier, es gibt diese Gruppenelemente, die in diesen Konjugierten von H liegen. Und das erzeugt jetzt eine Partition, wenn wir uns die Vereinigung dieser Konjugierten angucken. Und die interessante Frage, die sich dann ergibt, ist, gibt es da noch andere Elemente in der Gruppe? Und wenn ja, wo liegen die? Was passiert mit denen? Bevor ich dahin gehe, möchte ich ansprechen, dass man das auch als Permutationsgruppencharakterisierung formulieren kann. Denn wenn wir uns jetzt überlegen, was passiert, wenn wir die Gruppe wirken lassen auf der Menge der Nebenklassen von H, dann sehen wir, dass dabei eine Wirkung rauskommt, die treu ist und transitiv, und es gibt Elemente, die keine Fixpunkte haben, und es gibt Elemente mit einem Fixpunkt, aber es gibt keine nicht-trivialen Elemente mit zwei oder mehr Fixpunkten. Und das ist eine andere Charakterisierung für Frobeniusgruppen. Gibt also auch eine Charakterisierung oder Definition als Permutationsgruppe. Und dass es wirklich gleichwertig ist, das kann man zeigen. Das würde ich jetzt unter anderen Umständen machen, aber das können Sie auch nachlesen in einem Gruppentheoretikum Ihrer Wahl. Das wird in vielen Büchern besprochen. Und dann sieht man auch sofort, dass man ganz viele Frobeniusgruppen kennt. Zum Beispiel ist die SYN3 eine Frobeniusgruppe. Dann nehme ich für dieses H die ALP3. Muss kurz überlegen. Nee, dann nehme ich für dieses H die ein Erzeugnis von einer Transposition. Das heißt, ich habe drei Möglichkeiten für so ein H. Die sind alle konjugiert. Und da sehen wir auch schon, es gibt Elemente, die außerhalb davon liegen. Das sind nämlich dann genau die Elemente in der ALF3, die nicht trivial sind, also die beiden Dreizyklen. Und wenn wir gucken, wie die SYN3 wirkt, dann sehen wir auch, dass das stimmt, was ich gerade gesagt habe. In der natürlichen Wirkung auf der Menge 1, 2, 3. Es gibt Elemente mit einem Fixpunkt und Elemente mit keinem Fixpunkt, aber keine Elemente mit mehr Fixpunkten als einem, außer der identischen Abbildung. ALF4 ist auch ein Beispiel für eine Frobeniusgruppe. Und da nehmen wir für die Untergruppe H ein Erzeugnis von einem Dreizyklus. Und dann kann man sich auch wieder überlegen, was da passiert. Das heißt, die Punktstabilisatoren sind quasi immer diese Hs und die Konjugierten davon. Und dann gibt es noch Elemente, die keine Fixpunkte machen. Und gleich sage ich noch, was man über diese Elemente weiß. SYN3 und ALF4 sind Beispiele. Man kann das gruppentheoretisch charakterisieren oder intern in der Gruppe oder Permutationsgruppen theoretisch. Und hier kommt das, was vielleicht ein bisschen überraschend ist. ergänze jetzt also die Definition noch ein bisschen. Wenn wir mit so einer Frobenius-Gruppe G anfangen und wenn wir dann so eine Untergruppe H haben, mit der die Definition erfüllt ist, dann nennen wir H und die Konjugierten davon Frobenius-Komplemente. Frobenius-Komplement und ich sage das jetzt alles, damit Sie das schon mal gesehen haben und damit Sie bei Interesse da weiterlesen können und wissen, wo Sie anfangen können. Denn ich lasse hier jetzt ja Sachen weg, die ich sonst in der Vorlesung noch gemacht hätte. Gucken wir uns die Elemente an, die außerhalb von diesem, von H und von seinen Konjugierten sind. Sei K also folgende Menge, das sei G ohne die Vereinigung der zu H konjugierten Untergruppen. Einmal gucken, was wir jetzt alles wegschneiden. Also, wir schneiden natürlich H selber weg. Dann alle Elemente, die in irgendwelchen Konjugierten von H liegen. So, das könnten jetzt schon sehr viele sein. Insbesondere schneiden wir das 1-Element weg. Denn das 1-Element liegt in jedem dieser Konjugierten. Und die habe ich jetzt ja alle rausgenommen. Das heißt, in der Menge, die übrig bleibt, liegt das 1-Element der Gruppe nicht mehr. So, das ist ein bisschen schade. Nehmen wir es mal wieder mit dazu. Das heißt, wir werfen alles, was in H und den Konjugierten liegt, weg. Hoffen, dass noch irgendwas übrig bleibt. Und dazu nehmen wir jetzt aber wieder das 1-Element der Gruppe. Dieses Ding heißt Frobenius-Kern. Und interessant daran ist vielleicht, dass diese Menge, die hier jetzt rauskommt, unter Konjugation invariant ist. Das heißt, wenn ich jetzt konjugiere, dann bleibt diese Menge K fest. Wir können mal kurz gucken, warum. Wenn ich ein Element hierher nehme und mit einem Gruppenelement konjugiere, angenommen, ich würde dann in einem dieser Konjugierten von H landen, dann hätte ich ja vorher auch schon in einem Konjugierten von H sein müssen, nämlich in dem, was ich kriege, wenn ich mit dem Inversen konjugiere. Bin ich aber nicht, also muss ich außerhalb davon landen. Ja, und wenn ich das Einzelelement war, bin ich immer noch das Einzelelement. Das heißt, diese komische Menge K ist unter Konjugation invariant, aber ansonsten sieht sie einfach aus wie eine wilde, versprengte Menge von Elementen in der Gruppe. Und das Überraschende ist, das ist eine Untergruppe. Und damit dann automatisch ein Normalteil, wegen dem, was ich gerade gesagt habe. Und das ist ein fetter Satz. Überhaupt nicht klar, warum das eine Untergruppe sein sollte. Und der Satz geht auf Frobenius zurück, das ganze Zeug heißt deswegen auch so. Ist also auch alt, alles was wir hier gerade besprechen, ist eine ziemlich alte Gruppen- und Darstellungstheorie. Ja, und hier kommt's. Man zeigt das, indem man mit Charakteren argumentiert und die Idee, die man jetzt hier lernen könnte, und wenn Sie neugierig sind, dann möchte ich Ihnen vorschlagen, da irgendwo weiterzulesen. Man fängt an mit einer Untergruppe und einem irreduziblen Charakter davon und dann hebt man den quasi hoch, man nennt das Induktion. Also man versucht daraus irgendwie was zu basteln, was jetzt ein Charakter für die ganze Gruppe wird und dann argumentiert man damit. Das ist langwierig. Wir hätten wahrscheinlich ja, den großen Teil einer Vorlesung gebraucht, wie gesagt, eine fehlte uns. Um das zu beweisen, mit diesen Methoden, mit dem Hochheben von Charakteren. Dabei sieht man aber nebenbei total interessante Ideen und Methoden, die dann auch die Darstellungstheorie weitergebracht haben. Das ist also eigentlich auch immer eine schöne Brücke für Leute, die sagen, mich interessiert das und ich will da noch mehr drüber lernen, um da so reinzuschnuppern. Wir zeigen das hier jetzt nicht, aber ich wollte Ihnen das einmal zeigen und wollte das auch gegenüberstellen den Resultaten von Burnside aus folgendem Grund. Wir reden hier über Gruppen, das ist eine rein gruppentheoretische Aussage. Irgendeine komische Teilmenge ist eine Untergruppe. Es gibt bis heute keinen gruppentheoretischen Beweis. Das geht nur mit Darstellungstheorie. Wir kennen keine andere Methode. Es gibt Spezialfälle, wenn Sie es interessant finden, kann ich in der Quelle sagen. Es gibt Spezialfälle, irgendwas Besonderes über H oder über K oder irgendwelche komischen Rahmenbedingungen für die Gruppe und dann kriegt man da was hin. Und ich kenne Leute, die daran lange gearbeitet und sich wirklich die Zähne ausgerissen haben, weil ich nämlich gerne dachte, also die dachten halt, bei Burnside geht das, da haben wir Jahrzehnte später einen guten theoretischen Beweis gesehen. Und da ging es ja auch los mit einzelnen Fällen und speziellen Fällen und so, der war auch nicht sofort in der Welt. Es hat auch ein bisschen gedauert. Warum soll es hier nicht gehen? Aber es geht bis heute nicht. Bisher hatte niemand die zündende Idee, wie man das machen kann. Ich finde das erstaunlich. So, die Objekte sind sehr natürlich, sind total schöne Permutationsgruppen, die einfach so durch die Welt laufen. Und da ist so eine einfache gruppentheoretische Aussage und wir können sie mit gruppentheoretischen Methoden bisher nicht beweisen. Spezialfälle gibt es, wie gesagt, wenn Sie das interessant finden, dann sprechen Sie mich an. Jetzt möchte ich noch ein paar Minuten Zeit nutzen, um so ein paar Hinweise zu geben nach dem Motto, hey, was noch interessant ist vielleicht, falls Sie noch was nachlesen wollen oder falls Sie sagen, ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen, ich muss im Master oder wo auch immer in meinem Studium noch einen Vortrag halten und ich hätte eigentlich Lust, einen Seminarvortrag zu halten zu einem Thema, was so ein bisschen Darstellungstheorie benutzt. Da habe ich haufenweise Ideen. Ich gebe Ihnen jetzt ein paar Hinweise. Falls Sie neugierig sind, dann sprechen Sie mich an. Und danach werden wir dann noch ein bisschen Zeit haben, damit ich noch Fragen beantworten kann zur Prüfung oder für irgendwas anderes. So war das jetzt gedacht, dass wir so einen entspannten Ausgang haben und ich nicht noch durch irgendwelche Sätze hetze. Ich habe ja schon angedeutet, dass da so, ja, so ganz grob um und bei 1900 das losging, dass das, was wir heute Darstellungstheorie nennen, anfing zu entwickeln. Das sah dann damals teilweise noch anders aus. Und wir haben gesehen, dass man da schöne Resultate zeigen kann und dass das in der Verzahnung mit der Gruppentheorie dann wirklich die Theorie vorangebracht hat. Bei Burnside möchte ich noch erwähnen, aus welcher Ecke da die gruppentheoretischen Beweise kommen. Der erste Beweis, also da gab es auch Spezialfälle, aber der erste fast allgemeine Beweis, den ich kenne, der gruppentheoretisch ist, der kommt von Goldschmidt, 1970. Goldschmidt schreibt schön. Trauen Sie sich ruhig, da Arbeiten zu lesen. Der schreibt ziemlich verständlich, wie ich finde. Ich mag seine Arbeiten. Das war der Fall, dass die beiden Primzahlen, die Gruppenordnung teilen, ungerade sind. Die Primzahl 2 war noch ein bisschen interessant an der Stelle. Das wurde dann aber von Bender gemacht und unabhängig davon von Matsuyama. Deutlich später alles. Sodass es also jetzt einen geschlossenen, von Darstellungstheorie unabhängigen Beweis gibt, mit dem man dieses Resultat zeigen kann. Und eine interessante, also wenn man sich anguckt, was da für Methoden einfließen, dann sind das für die Zeit sehr moderne, lokale gruppentheoretische Methoden, die dann auch in Zweigen der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen wichtig waren. Und eine interessante Frage, finde ich, nicht nur ich, ist, wie sich eigentlich die Gruppentheorie entwickelt hätte, wenn man diese frühen Sätze nicht mit Darstellungstheorie hätte beweisen können, wenn diese Methoden nicht da gewesen wären, sondern wenn man gezwungen gewesen wäre, an der Stelle Gruppentheorie weiterzuentwickeln und da neue Ideen zu haben. Vielleicht wären dann manche Entwicklungen früher gekommen oder anders. Bei Frobenius habe ich schon darüber gesprochen, dass es keinen gruppentheoretischen Beweis gibt. Es gibt eine Version von oder ein Satz von Wieland von 58, der so ein ähnliches Thema aufgreift. Es gibt schöne Spezialfälle, ich nenne einfach mal Thomson, Burnside selber, Bender und von Paul Flavel gibt es aus dem Jahr 2000 einen recht weitreichenden gruppentheoretischen Beweis für einen Spezialfall. Das ist das Komplexeste, was ich dazu kenne. Ich habe danach nichts mehr gesehen, was noch weitergeht und vollständig gelöst ist es nicht. So, dann habe ich schon darüber gesprochen, wie Darstellungstheorie und lokale Gruppentheorie sich so verzahnt haben, um dann zu schönen Sätzen zu kommen. Das hat in der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen eine Rolle gespielt. Und was da auch eine Rolle gespielt hat, war, dass sich nicht nur die Art Darstellungstheorie entwickelt hat, die wir hier besprochen haben, wo wir nämlich im Wesentlichen alles mit C gemacht haben. Insbesondere hat die Charakteristik des Körpers nie die Gruppenordnung geteilt. Es gibt aber einen kompletten Zweig der Darstellungstheorie, der genau die andere Situation macht. Die Charakteristik des Körpers teilt die Gruppenordnung. Die sogenannte modulare Darstellungstheorie. Riesiges Gebiet, riesige, große, tolle Vermutungen, da passiert unglaublich viel. Und gerade jetzt nach der Klassifikation passiert bei diesen großen Vermutungen ganz viel. Und ich kenne Leute, die jetzt einfach dabei sind, diese Vermutungen zu beweisen. Das ist sehr cool. Wenn man jetzt einfach nur bei Darstellungstheorie bleibt, dann kann man Methoden aus dem Satz von Frobenius nehmen und kann da die Theorie weiterentwickeln. Da habe ich vorhin schon drüber gesprochen. Charaktere induzieren, Reziprozität und sowas, das ist alles sehr spannend. Dann kann man sich lineare Charaktere angucken, also die, bei denen der Charakterrat 1 ist. dann kann man gucken, was passiert eigentlich, wenn man eine Gruppe hat und dann noch Automorphismen davon, was macht die eigentlich, was machen die Automorphismen mit den Darstellungen und so. Das ist auch noch interessant, es gibt Verbindungen zwischen Darstellungstheorie und Galois-Theorie. Und dann gibt es so haufenweise Sachen, die quasi mit der Charaktertafel zu tun haben. Wir haben ja ein bisschen mit Charaktertafeln gearbeitet und haben mit sehr wenig Wissen versucht, die auszufüllen, irgendwie alle Werte zu berechnen. Und man kann ja auch umgekehrt gucken, wenn ich jetzt so eine Charaktertafel habe, was weiß ich theoretisch, was da für die Einträge gelten muss und umgekehrt, was kann ich ablesen. Das habe ich auch durch eine Übungsaufgabe versucht, ein bisschen zu motivieren. Also kann ich zum Beispiel Normalteiler finden, kann ich sehen, ob die Gruppe Abisch ist, blablabla, Auflösbarkeit kann man sehen. Charaktertafeln definieren Gruppen nicht eindeutig. Das heißt, wenn ich jetzt nicht die kompletten Informationen schon drumherum schreibe, sondern einfach nur die Tafel habe mit den Einträgen, dann kann es sein, dass die gleiche Tafel mehrere isomorphe Gruppen beschreibt. Und das führt zu interessanten Fragen. Dann gibt es auch so Fragen zu Charakterwerten. Zum Beispiel habe ich hier sowas, auch von Burnside. Wenn ich einen irreduziblen Charakter habe, wo der Charaktergrad größer ist als 1, wo also die Dimension des Moduls größer ist als 1, dann muss es ein Gruppenelement geben, wo der Charakterwert 0 ist. Das ist erstmal nicht klar, aber kann man zeigen. Und das müsste man dann ja auch insbesondere in der Charaktertafel sehen. Das heißt, wenn links irgendwas steht, was größer als 1 ist, dann muss in der entsprechenden Zeile irgendwas stehen, muss mindestens einmal der Wert 0 vorkommen. Dann fand ich auch noch interessant, dass wenn wir eine einfache nicht-abelsche Gruppe haben, dass es dann keinen irreduziblen Charakter von Grad 2 geben kann. So, und das einzige Beispiel, was wir da gesehen haben, war die Alt 5, wenn ich mich nicht täusche. Da kam ja auch tatsächlich keiner, in keiner Zeile der Grad 2 vor. Ich habe hier noch ein bisschen mehr stehen. Aber es geht alles in die ähnliche Richtung von dem, was ich schon gesagt habe. Also so Charaktergrade, Einträge in der Charaktertafel, da kann man haufenweise interessante Fragen zu stellen. Wenn Sie jetzt losgehen und gehen und fangen an, sich einzulesen, dann finden Sie in Einführungsliteratur zur Charaktertheorie Sachen aus der Vorlesung, aber wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr, je nachdem, wie modern die Bücher sind, einfach weil die Theorie sich so unglaublich weiterentwickelt und verzweigt. Also viel Spaß, falls Sie da weiterlesen wollen, falls Sie irgendwelche Themen interessant finden und so Richtung Vortrag gehen wollen im Seminar. Gerne, ganz viele Ideen. Aber inhaltlich bin ich dann hier jetzt am Ende. Bin gespannt, ob Sie noch Fragen haben dazu oder zur Prüfung. Und ich würde sagen, wir atmen jetzt einmal kurz durch. Die Vorlesung ist inhaltlich hier zu Ende. Und ich mache die Aufnahme aus.